Willkommen bei Stolz und Ballmann, dem Podcast von und für Herzensmenschen. Dr. Anke Ballmann, Entwicklungspsychologin, und Claudia Stolz, Familientherapeutin, teilen Ein- und Aussichten über Gott und die Welt, die inspirieren und stärken. Fühl dich eingeladen, das Schöne im Leben zu sehen und zu teilen. Shine on!
Guten Morgen, lieber Alex. Guten Morgen, liebe Claudia. Heute haben wir wieder Besuch.
Guten Morgen zusammen.
Guten Morgen. Ja, die Alex, die ist wieder da, weil es haben so viele Leute danach gefragt, dass es tatsächlich eine zweite Folge gibt. Und die haben wir heute.
Und vielleicht sogar eine dritte, weil ich habe schon Werbung für uns gemacht. Und die Alex hat gesagt, dass sie wiederkommt. Das hatten wir heute Morgen schon gemacht. Ich will jetzt gleich ein bisschen angeben, dass ich schon um 5:30 im Wald war. Das kann ich aber nur sagen, wenn ich euch auch frage, was ihr gemacht habt.
Ich habe heute Morgen schon ganz in Ruhe meinen Tee gemacht. Dann habe ich schon die Blumen gegossen im Garten, also die Pflanzen im Garten gegossen, mein Kerzchen angemacht und jetzt sitze ich hier und gucke auf meinen schönen Garten.
Das hört sich auch sehr gut an. Es hört sich auch gut an. Und Claudia, lass mich raten, du hast gehustet.
Ja, ich habe gehustet. Ich bin froh, habe mich irgendwie aus dem Bett gepellt und habe gehustet, habe mir also auch einen Tee gemacht und mich dann hier oben schon mal hingesetzt, alles vorbereitet und geguckt, dass die Technik läuft und das ganze andere, weil wir ja gleich auch noch Bücher verlosen. Und die Alex, die los Königin, wie nennt sich das?
Fee.
Die Losfee ist, genau.
Loskönigin ist aber auch schön.
Das ist auch schön, das stimmt. Dann bin ich mal die Loskönigin heute.
Die Loskönigin, genau. Das machen wir als allererstes und dann kamen nämlich Fragen von Menschen zum Thema Autismus und Claudia organisiert hier ja alles, macht die Technik und macht alles, was da so im Hintergrund ist. Und du hast ja einen Zufallsgenerator erstellt. Und ich möchte aber einmal noch, weil ich gesagt habe, ich sag Bescheid, wenn es soweit ist. Mein Baby ist da. Mein Baby ist da. Oh, sie ist da. Sie ist da.
Schön.
Sie ist da. Und ich weiß gar nicht, was man über so Baby alles erzählen kann, was nicht zu privat ist. Deswegen erzähle ich einfach gar nichts, außer sie ist da. Und ich lerne sie nächste Woche in echt kennen. Ich habe bis jetzt nur ungefähr 193.000 Fotos und gucke die ganze Zeit an. Und die hat so süßen Schluck auf. Gestern habe ich eine Tonspur gekriegt mit Schluck auf. Oh mein Gott.
Oh.
Also ich bin völlig weggeblödet. Und ich bin ja schon... Ja, total. Die ist aber auch so süß. Mein Gott, ist die süß.
Musst du aufpassen, dass dir nicht auch die Milch einschießt.
Habe ich mir auch schon Sorgen gemacht. Aber ich dachte mir, vom Alter her, es müsste sich erledigt haben. So rein hormonell, glaube ich, nicht mehr möglich. Aber zwischendurch dachte ich mir echt so, Anke, atme.
Herrlich.
Ja, aber du, ich kann mich wirklich gar nicht erinnern, ich glaube, das letzte Mal, dass ich ein Baby auf dem Arm hatte, das nicht irgendein fremdes Baby ist, sondern ein verwandtes Baby, ist 18 Jahre her.
Wow.
Oh mein Gott. Mhm. Und dann habe ich gesehen, ja, das ist ewig her, gell? Also ich habe eine Nichte, zwei Neffen, jetzt habe ich zwei Nichten und zwei Neffen und naja, fast 18, 17. 17, ja. Und das ist schon lange.
Das ist lange, auf jeden Fall.
Und vor allen Dingen so in der Nähe. Also du hast es ja doch sehr nah. Na, also bist ja schon sehr involviert. Und das finde ich so schön, dass du da so teilhaben kannst. Und ach ja.
Ja, und auch jetzt ist es ja eine ganz andere Lebenssituation. Ich kann ja jetzt ganz anders teilhaben als vor rund 17 Jahren. Vor 17 Jahren war ja auch mein Leben ein vollkommen anderes. Und ja, ich freue mich wahnsinnig. Also wie gesagt, ich lerne sie nächste Woche kennen. Wenn wir nächste Woche Podcast machen, hatte ich sie schon mal auf dem Arm. Oh mein Gott. Wahrscheinlich schießt man dann wirklich die Milch ein.
Oh, dieses kleine Wesen, wo du denkst, du könntest irgendwas zerbrechen. Und die sind natürlich. Ja so stark. Die sind ja so stark, durch was die sich da so durchkämpfen müssen. Also da zerbricht man so schnell nichts.
Oh, das stimmt. Und die kleinen Händchen. Oh.
Ja, Wahnsinn.
Ja.
Und sie hat im Fuß, hat sie wie so eine Kreuzfalte, so schnuckig. Oh. Hoffentlich bleibt die. Wenn sie nicht bleibt, bleibt sie nicht. Aber wir wollen ja heute nicht über mein Baby sprechen. Also wie gesagt, ich sitze hier auch mit Kerze, Tee, Kaffee, Wasser. Ich habe ja immer so ein Getränkebuffet. Und sollen wir anfangen, Claudia? Alex, magst du die Königin sein?
Ich mag gerne
ja, die Königin Alex. Sein. Alex ist Königin. Ich muss nur mal gerade hier bei meinen 95 Millionen Sachen, die ich hier alle aufhabe, auch gucken, dass ich das Richtige finde.
Alex, wahrscheinlich musst du nur Stopp sagen oder so.
Ah ja.
Die Claudia organisiert es immer so perfekt.
Ist echt die Technik-Queen hier.
Total. Nee, doch, Claudia, gib's einfach zu.
Das ist der Mathe-Retter und der Mathe-Retter, den habe ich von dir.
Ja, aber du bist hier die Technik-Queen, das kannst du zugeben.
Ja, das gebe ich zu. Das mache ich auch total gerne.
Ja.
Ich hätte irgendwie lieber in die Grafik gehen sollen, als irgendwas mit Kindern zu machen.
Nein.
Da kann ich an dieser Stelle gleich nochmal huldigen. Es gibt ja viele neue Workbooks im Herbst. Und ihr dürft mal raten, wer die Workbooks für mich macht.
Ihr dürft mal raten, wer hier gerade mit aufgerissenen Augen sitzt.
Warum weißt du das noch gar nicht? Das habe ich doch gesagt.
Doch. Ich dachte nur, weißt du, es mutet schon so herbstlich an draußen. Die Brombeeren sind reif. Ich finde, es ist alles irgendwie viel früher. Und für mich ist schon fast gefühlt Herbst. Und da habe ich gerade gedacht so, ja, also das ist ja schon jetzt.
Ja, das hat aber noch Zeit. Ich habe mir heute Morgen auf dem Spaziergang auch gedacht, es ist zwar alles jetzt in voller Pracht und das dunkle Grün über alle, wir haben es im Hochsommer, aber ich hatte heute Morgen auch zum ersten Mal das Gefühl so, der Herbst, sag ich Ende Juli, der Herbst beginnt.
Ja, das also finde ich aber krass. Auch total, weil Ende Juli haben wir auch noch nicht die Brombeeren so reif. Die sind eigentlich erst im August.
Ich habe ja momentan Seminarferien. Ich mache ja im Sommer immer eine ganze Weile seminarfrei. Aber es ist einer der ersten Sommer seit vielen Jahren, wo ich jetzt nicht ganz frei mache. Ich beginne ja am 1. September geht bei mir die Jahresbegleitung los. Das heißt, ich habe, und es wird ja ein Büchlein entstehen über den Sommer. Aber keine Seminare, das ist auch mal schön. Dieses ungeschminkt so rumsitzen.
Ja.
Ich muss mal gucken, vielleicht schminke ich mich gar nicht mehr.
Also ich finde, du brauchst das nicht.
Ein
Kaffee, einen Kaffee aus deiner guten Kaffeemaschine. Ich finde wirklich nicht, dass man, es gibt ja Menschen wirklich, die, wo du denkst, oh, schmink dich besser lieber wieder. Aber okay, wir schweifen ab. Zufallsgenerator. Und zwar, sag einfach jetzt und dann mache ich jetzt. Also dann drücke ich auf den Knopf und dann gucken wir, was passiert. Ich habe alle Anfragen, es waren nicht wenige, ich glaube, es waren über 60, habe ich untereinander geschrieben. Vielen Dank an jede Einzelne, an jede Einzelne und jeden Einzelnen, der mitgemacht hat. Ich habe sie alle untereinander geschrieben und wenn wir jetzt auf zufällig ermitteln klicken, dann, ich habe hier so ein Fragezeichen, dann ist statt des Fragezeichens der Name, es ist aber der Instagram-Name. So, und dann werde ich die Person anschreiben, aber gut, wenn ihr den Podcast hört, habt ihr euer Buch schon. Insofern ist das so ein bisschen antizyklisch, würde ich sagen. Alexandra, du Königin.
Jawohl. Ich sage
und
jetzt.
Da. Fachberatung Frühpädagogik. Fachberatung Frühpädagogik. Ich schreibe es mir mal mit auf. Nicht, dass das nachher hier verschwindet und ich dann nicht mehr weiß, wer es war.
Du könntest dann den Podcast hören.
Ach, stimmt. Mensch, Anke, du bist so klug.
Wahnsinn, ja. Ich bin auch gerade von mir beeindruckt.
Aber gut, verzeiht es mir. Mein Hirn arbeitet nicht so gut gerade. Echt nicht. Naja, gut. Das wird ja ein schönes Seminar.
Das ist, weil dein Baby noch nicht da ist. Du bist in Gedanken einfach in irgendeinem Geburtshaus, Kreissaal oder intrauterin.
Ja, ich weiß auch nicht, wo ich bin. Genau, ganz, 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 ganz weiß ich auch nicht, wo.
Das kommt. Nächste Woche, wenn wir Podcast machen, haben wir beide Babys.
Achtung, sie sind noch alle rausgekommen.
Oh, mein Lieblingsspruch.
Mein Lieblings.
Ist noch kein Strich.
Also es gibt ja dumme Sprüche.
Oh, können wir mal einen Podcast machen mit den dümmsten Sprüchen aller Zeiten?
Aller Zeiten oder nur zum Ende einer Schwangerschaft hin?
Na, aller Zeiten. Nee, da reicht uns ein Podcast nicht.
Weil meine Schwiegertochter, was die jetzt alles hört, weißt du, so Dinge wie, ist es schon da? Und sie so, darf ich dich hauen?
Ist es schon da? Okay. Mit dem Bauch, den sie hat, wird sie gefragt, ist es schon da?
Ja.
Oh, wie gut, dass mir sowas nie passiert wäre. Ist, da hätte ich, glaube ich, ausgeholt.
Ja, manche Menschen sind so unbeholfen, die meinen es ja dann auch nur gut, aber
oh, also bist ein bisschen denken. Du bist so verständnisvoll, unbeholfen, wie süß. Du bist ja, so ein friedvoller Mensch.
Ja, sonst müsste man sagen, blöd.
Sau dumm.
Strutzenblöd.
Strutzenblöd.
Okay, Strutzen. Pass auf, ja. Wir haben hier etwas, jetzt kommt zwei.
Nochmal Stopp, oder?
Ja. Liebe Königin, bitte nochmal Stopp.
Ich denke, hallo, echt, hallo.
Hast du gedacht, ich bin
sollte
auch noch
ich
da?
Sagen. Nein, jetzt sollte ich sagen, oder? Ihr sagst
doch
schon Stopp.
Du einfach Stopp oder jetzt.
Jetzt solltest du sagen, ja, oh mein Gott, ich verwirre dich. Das ist ja, oh Gott, es tut mir leid,
dass ich
Alexandra.
Jetzt Stopp sagen muss.
Alexandra, sag einfach, was du möchtest. Ich werde dann auf diesen Knopf hier drücken.
Okay.
Du kannst auch Zwiebel sagen.
Nein, ich sage jetzt.
Carina Sando. Ich schreibe trotzdem mit, sicher ist sicher.
Okay.
Man weiß ja nie.
Man weiß ja nie, ob man Carina Sando dann noch versteht. Vielleicht schneidest du es ja auch aus Versehen raus, so wie du die guten Witze von mir rausschneidest, die intelligenten Anmerkungen.
Genau, vielleicht schneide ich das dann aus Versehen mit raus.
Ja, aber ich habe es ja nicht gesagt. Du schneidest ja nur Sachen raus, die ich sage, wie wir jetzt wissen.
Ja, das stimmt.
Alexandra, du darfst nochmal die Königin spielen.
Okay, dann jetzt.
Alexandra, also nicht du. Ich weiß aber wer.
Man kann eine Widmung schreiben mit Alexandra. Das ist auch schon, wenn man so mal seinen eigenen Namen in ein Buch schreibt. Dann so für Alexandra von Alexandra.
Genau.
Genau, und ich glaube, jetzt sind die drei Bücher verlost und ihr schreibt, glaube ich, der Claudia, so wolltest du es haben, eine E-Mail oder du schreibst die Leute an, dann dürfen die Leute sich aussuchen, wer eine Widmung möchte, ob jemand eine Widmung möchte und ich glaube, man kann bei der Alex sogar sagen, schreib mir mal rein für eine tolle Frau.
Ja, auf jeden Fall.
Machst du,
und
ne?
Und die Adresse wäre auch gut.
Das stimmt.
Ach, gut, dass du das sagst. Du hast es hier mit ganz zwei klugen Menschen zu tun. Gut, dass du das sagst. Die Adresse wäre ja auch nicht so schlecht. Okay, wir denken an Widmung.
Und vielen Dank für das Interesse auch von meiner Seite nochmal. Das berührt mich sehr.
Ja, das war wirklich viel. Also ich meine, 60 Leute bei dem Gewinnspiel, ich finde das schon relativ viel. Ja, es war ein großes Feedback und deswegen bist du ja auch nochmal da.
Ja,
und wir
super.
Sind ja auch nicht wirklich groß in die Tiefe gegangen, da können wir heute nochmal hinschauen.
Ja.
Und die Claudia hat die Fragen aufgeschrieben von Menschen, die was wissen wollten. Und ich finde es total, total spannend. Deswegen, Claudia, magst du einfach der Alex mal eine Frage vorlesen?
Wir haben einige Fragen bekommen und auch das fand ich so spannend, dass die Menschen im Nachgang da nochmal so tief in das Thema eingegangen sind. Und es haben ja auch einige das Buch bestellt.
Ja,
und
stimmt.
Hier ist zum Beispiel jetzt auch eine Frage von einer Dame, die hat das Buch bestellt und auch gelesen. Und ich weiß, sie hatte uns auch zurückgemeldet, dass sie es gerade so toll findet, dass das Buch so gut zugänglich ist und auch so schnell zu lesen ist. Und dass viele ganz wertvolle Tipps einfach in ja, komprimiert zusammengestellt sind.
Das ist toll und das ist ja auch so gedacht gewesen. Es ist ja ein praxisnahes Buch, was im besten Fall irgendwo auf dem Schreibtisch liegt. Es sollte jetzt kein ausgiebiges Sachbuch oder Fachbuch werden. Vielleicht kommt das noch, aber das ist jetzt erstmal für die Praxis gedacht. Super.
Und das ist ja auch, wenn in dem Moment, wo man es braucht, dann dahin zu greifen, genau, und wirklich eine Hilfe zu bekommen und sich nicht jedes Mal einlesen zu müssen, das finde ich für die Praxis unfassbar wertvoll. Ich fange mal mit der ersten Frage an. Mhm. Ja, ist ein bisschen Text, also ich darf ein bisschen was vorlesen. Haltung und Verantwortung. Sogar mit Überschrift die Frage. Ich habe das Buch Wenn Worte Brücken bauen gelesen. Vielen Dank dafür. Mir gefallen die Impulse ausgezeichnet. Ich lebe vieles, was in diesem Buch steht, bereits seit langem. Schwierigkeiten bereiten mir Konflikte, die im Team entstehen, wenn Kollegen und Kolleginnen durch eine sensible und individuelle Vorgehensweise das Gefühl bekommen, ich ziehe nicht mit ihnen am selben Strang. Zum Beispiel Schaffung einer unterstützenden Umgebung wird als Verwöhnung empfunden oder Förderung der Selbstständigkeit wird höher priorisiert als die Vermeidung einer Eskalation. In der Praxis fühlt sich das manchmal so an, dass manche Brücken bauen, während andere lieber Zäune ziehen. Wie können wir es schaffen, neurosensibles Vorgehen so in den Einrichtungen zu etablieren, dass Inklusion mehr als ein Wort in der Konzeption ist?
Also wer auch immer diese Frage gestellt hat, ich liebe diese Person.
Ja. Ja, ist ganz toll.
Also, mein das lieber ist ja Mann. So eine schöne Frage.
Ja, und da denkt jemand wirklich mit.
Ja, genau. Und vermutlich bewegt dies viele Menschen, die neurosensibel arbeiten und auch gleichzeitig im Spannungsfeld eines multiprofessionellen Teams stehen. Na, und ich finde, aber vor der eigentlichen Frage steckt schon so für mich so viel Wertvolles.
Ja.
Da ist jemand, der Verantwortung übernimmt, der inspiriert ist und sie spürt, wie schwer es manchmal ist, Brücken zu bauen, wenn andere lieber Zäune ziehen. Und ich finde auch, es kann schmerzhaft sein, wenn das, was als feinfühlig und reflektiert gedacht ist, von anderen als zu weich oder nicht teamdienlich empfunden wird. Das kenne ich auch. Ne? Aber hier liegt das erste Learning, finde ich, denn Inklusion ist ja kein Ziel, das wir erreichen. Sie ist ja eine Haltung, die wir leben. Und zwar immer wieder neu.
Ja. Ja. Alex, diese Frage hat für mich mit Neurodiversität gar nichts zu tun.
Ja.
Das ist eine Haltungsfrage, da geht es um die Welt und nicht mal um die Pädagogik.
Genau.
Aber ich bin sehr gespannt auf, ja.
Ja, und Veränderung braucht halt Zeit und Menschen brauchen Zeit. Ne? Und wenn du in deinem Team neurosensibel arbeitest, dann bist du manchmal Pionierin. Und Pionierarbeit bedeutet, dass man auch Gegenwind spürt. Ich glaube, da können wir drei auf jeden Fall ein Lied von singen. Ne?
Ich stehe gerade in the iron.
Ja, genau. Und doch, je öfter du die Brücke gehst, desto vertrauter wird sie ja. Und ich bin ganz sicher, irgendwann gehen auch andere mit. Also würde ich empfehlen, durchzuhalten tatsächlich. Und vielleicht braucht es weniger Überzeugung und mehr erlebbare Praxis. Und wenn andere spüren, dass dein Weg Wirkung zeigt bei den Menschen, mit denen du arbeitest, dann wächst Vertrauen. Ne? Und wo Vertrauen ist, da darf auch Wandel entstehen. Und es entsteht ja oft der Eindruck, man arbeitet gegen den Teamgeist, nur weil man einen anderen Weg wählt. Und ich glaube, vielleicht geht es nicht um entweder oder, das hattet ihr, glaube ich, auch schon mal in irgendeinem Podcast gesagt, sondern um ein sowohl als auch. Ja? Denn statt sich zu fragen, warum macht die das so, könnte man fragen, was brauchen wir, um gemeinsam für unser Ziel loszugehen mit unterschiedlichen Stärken und Wegen. Ne? Nicht alle müssen ja dieselbe Sprache sprechen, aber zumindest sollten alle verstanden werden dürfen. Und Inklusion beginnt ja da, wo wir Vielfalt auch in unserem Team zulassen. Also auch in der Haltung, im Stil und auch im Tempo. Ja? Und es braucht halt Räume, in denen kollegialer Austausch nicht nur Bewertung führt, sondern zur Begegnung. Ja.
Dafür brauche ich aber Menschen, die auch offen sind für einen kollegialen Austausch. Ja. Und wenn du im Team jemanden hast, der sagt, das ist so, machen wir das hier nicht. Mhm. Wir haben das schon immer so gemacht. Und guck mal, der tanzt dir auf der Nase rum. Mhm. Oder was passiert noch ganz, ganz oft? Naja, so Szenen, wo im Prinzip ein Mensch in einem Team es wagt, neue Wege zu gehen. Und er wird dann im Prinzip gemobbt von den Menschen, die halt den neuen Weg nicht mit neuen, also wirklich ganz neu meine ich jetzt neu, nicht gehen wollen, weil sie zum Beispiel, der neue Weg könnte auch anstrengender sein.
Auf jeden Fall.
Und es gibt schon Menschen in Teams, das mag man immer nicht, wenn ich das sage, die, naja, also ich versuche es jetzt mal ein bisschen netter zu sagen als sonst, deren Leistungsbereitschaft sehr niedrig ist.
Ja.
Und dann, was machen wir?
Es kommt auch immer darauf an, finde ich, dass in welcher Position ist die Person, die Brücken baut. Mhm. Also ist das vielleicht jemand, der in einer Leitungsposition ist, wo halt vielleicht Veränderungen, wenn man selber auch gut sortiert ist und auch Konflikte aushalten kann und Dinge anstoßen kann und mit seinem Team gut ins Gespräch gehen kann, nochmal was anderes als vielleicht eine Hilfskraft, die in einer Einrichtung arbeitet. Mhm. Also ne, aus welcher Richtung das kommt, die kann natürlich auch nochmal ganz schnell, aber gut, dann hat diese Person ja auch die Möglichkeit, Positionen zu ändern. Oder zu gucken, wie erreiche ich eine andere Position, um mein Wirken doch zu verstärken? Oder mit wem kann ich mich auch, an wen kann ich mich wenden? Wer trägt meinen Gedanken mit? Ich weiß auch damals, jetzt kommen wir nochmal ganz kurz zu Josip, damals hatte ich ja auch eine relativ schlechte Position, Dinge verändern zu können. Und dadurch, dass wir uns zusammengetan haben, war viel möglich.
Genau. Und wenn die Vorgehensweise da, es war ja auch, glaube ich, Teil der Frage oder des Textes vorher, wenn die Vorgehensweise als Verwöhnung oder nicht zielführend gewertet wird, dann lohnt es sich, finde ich, gemeinsam mal innezuhalten oder zu schauen, wer oder was steht denn gerade im Zentrum unseres Handels, der Mensch oder das System. Und es ist ja nicht selten so, dass also nicht selten sind es ja strukturelle Spannungen, die den Stress untereinander fördern, obwohl wir ja eigentlich alle das Gleiche wollen, nämlich ein gutes Miteinander. Ne? Und Brücken lassen sich auch auf der Metaebene bauen, finde ich. Und vielleicht braucht es genau dort ein Gespräch. Was verstehen wir denn unter professionell? Was verstehen wir unter Förderung? Und was auch unter Zusammenarbeit?
Und unter Verwöhnung auch, ne? Was bedeutet das? Genau. Und wovor haben wir denn Angst? Ja. Verwöhnung ist ja immer mit der Angst verbunden, dass dann irgendjemand auf dem Kopf rumtanzt und man Macht verliert.
Ja, das ist schlimm. Und wenn Inklusion mehr sein soll als nur ein Konzeptpapier, ne, dann muss sie gelebt werden, dann muss sie reflektiert werden und dann muss sie auch wie die Demokratie verteidigt werden, ja, mit Klarheit und Mut. Ja, und auch der Bereitschaft, unbequeme Fragen im Team zu stellen.
Ja, und dann beginnt sie halt auch wirklich, in meinen Augen beginnt Demokratie und beginnt Inklusion im Herzen eines Menschen. Ganz, ganz tief, weil das hat was mit ganz Humanität zu tun.
Ganz genau.
Und die Brücke kann ich über jedes Systemversagen hinwegbauen, weil die findet in mir statt und nicht außen.
Ja, genau. Und manchmal fühlt es sich eben an, als würde man alleine eine Brücke bauen, ne, wenn andere halt lieber Zäune ziehen. Aber vielleicht können wir es ja auch so sehen, Zäune trennen und Brücken verbinden. Mhm. Und jede Brücke, die wir bauen, ist ein Zeichen. Ne, es ist ein Zeichen für das Kind, das gesehen wird, für die Kollegin, die ins Nachdenken kommt und auch für den Moment, in dem ein Raum sicher wird. Ne? Und Inklusion braucht keine perfekten Teams, sondern es braucht mutige Menschen. Menschen wie die Dame, die gefragt hat, wie uns, ja, die bereit sind, auch dann Brücken zu bauen, wenn der Boden noch wackelt.
Ja, ja. Ne? Also, und ich glaube, dass eine Brücke könnte ja auch eine Verunsicherung sein, ne? Wie du gerade gesagt hast, wenn ich jemanden durch eine unbequeme Frage zum Beispiel oder durch eine unbequeme Tat zum Nachdenken bringen, sodass der andere sich richtig schön aufregt. Mhm. Dann denke ich mir, wunderbar, da wackelt das Türmchen. Und wenn das Türmchen wackelt, naja, dann fällt es vielleicht um mit ein bisschen Glück und dann kann ich aus den Bausteinen, die dann frei werden, was Neues bauen. Vielleicht eine Brücke.
Ganz
Kalender
genau.
Bitte. Kalenderspruch.
Alles ist Kalender heute. Das sind so tolle Dinge. Das ist ein reiner Kalender. Ich notiere hier schon die ganze Zeit die Minuten. Wirklich sehr, sehr tief. Berührt mich jetzt schon. Und vor allen Dingen, ich finde, wir müssen, es ist ja egal, wie wir uns entscheiden, den Weg, den gehen wir ja dann. Und wenn ich sage, ich bin in einem Team, wo ich mit meinem Brückenbau eher nicht gut vorankomme, müsste ich mich ja entscheiden, auch Zäune zu bauen, wenn ich eben keine Brücken mehr bauen möchte. Und das ist ja etwas, was ich wirklich in mir entscheiden muss. Ja. Bin ich bereit, mein Brückenbauen aufzugeben, damit es mir leichter fällt und ich möchte damit niemanden irgendwie angreifen. Ich kann das punktuell auch sehr gut verstehen, wenn der Druck zu groß ist. Oder sage ich nein, Brücken bauen, egal wie klein sie sind, egal wie noch unbedeutend sie sind, aber irgendwann möchte vielleicht doch mal jemand über ein Hindernis und braucht eine Brücke und eben keinen Zaun. Und dann wird es gesehen und dann geht man halt doch ein Stück gemeinsam dieses Weges. Also es muss eine Entscheidung her, wenn keine Brücke, dann ein Zaun.
Ja.
Und das ist sicherlich nicht die richtige. Ja, wunderschön. Danke, Alex.
Sehr gerne.
Ich hab noch ein paar Fragen.
Ja,
danke für die Frage an die Dame, die sie gestellt hat. Vielen, vielen Dank.
Die ist sehr klug.
Ja, muss sie sein, wenn sie so eine Frage.
Ja, muss sie sein. Bei so einer Frage vor allem ganz großes, offenes Herz.
Ja.
So, dann mache ich mal die zweite Frage. Und zwar, mir begegnet in der Praxis oft, dass Neurodivergenz häufig bagatellisiert wird oder problematisiert wird. Oft so sehr, dass Menschen auf ihre Diagnose reduziert werden. Besonders kritisch, wenn Kollegen Verdachtsdiagnosen äußern und Eltern damit verunsichert werden. Was braucht es aus deiner Sicht, um neurodivergente Bedürfnisse ernst zu nehmen, Vielfalt als etwas Selbstverständliches zu leben und dabei Stigmatisierungen zu vermeiden? Auch im Hinblick darauf, dass unser aktuelles System ja Diagnosen braucht, damit intensivere Unterstützungsangebote überhaupt möglich gemacht werden können.
Wow, diese Frage trifft, glaube ich, einen besonders sensiblen Nerv. Hier haben wir es ja mit fachlichem Anspruch, mit menschlicher Würde und ja auch mit systemischer Realität zu tun. Und jetzt kommt's, sie führt in ein ganz tiefes Dilemma. Ne?
Ja.
Wie können wir neurodivergente Menschen ernst nehmen und wertschätzen, ohne sie zu pathologisieren?
Ja.
Und wie können wir Unterstützung ermöglichen, ohne Stigmatisierung zu fördern?
Ja, und ohne uns auf den Diagnosen auszuruhen, gell?
Ja, und ich finde, unser System braucht Diagnosen, um Unterstützungsangebote zu legitimieren. Aber Diagnosen sind für mich medizinische Konstrukte und keine Identitäten.
Ne?
Und sie dürfen nicht zum Nadelöhr werden, dass sich ein ganzer Mensch zwängen muss, um ernst genommen zu werden.
Ja. Oh mein Gott, bist du klug, Alex.
Ach, danke.
Also ich erlebe auch erwachsene Menschen, die, wenn sie eine Diagnose bekommen, sich aber erstmal völlig erleichtert fühlen. So dieses, ich bin doch nicht falsch, es gibt einen Grund.
Genau, auf jeden Fall. Ne? Und es braucht einen fachlichen Blick, um Zugang zu Hilfen zu schaffen. Und zum anderen braucht es einen menschlichen Blick, um hinter dem Etikett das Erleben und die Geschichte und die Würde zu sehen. Es geht ja um einen Menschen. Ne? Also eine Diagnose ist aus meiner Sicht hilfreich, wenn sie Türen öffnet, und gefährlich wird sie, wenn sie Menschen auf ein Etikett reduziert. Und ich finde, Inklusion beginnt da, wo wir zuerst fragen, bist du? Und nicht, was hast du?
Und was machen wir jetzt auch mit der Diagnose? Ich habe jahrelang und mache es jetzt auch immer noch oder wieder Intelligenzdiagnostik gemacht. Ich glaube, ich habe an die 2000 Kinder getestet. Und da kommen ja oft, Kinder in die Intelligenzdiagnostik, weil es irgendwo Probleme gibt oder Vermutungen gibt. Und ich kläre immer vor der Diagnostik, was machen wir denn mit dem Ergebnis?
Ja.
Und ich glaube, das ist noch viel, viel sensibler, wenn es dann um eine Diagnose geht, die auch gerne mal als Krankheit angesehen wird.
Ja, genau.
Mhm. Weil sowas hast du natürlich dann noch erstmal als Stempel aufsitzen.
Ja.
Und ich versuche auch immer irgendwie in meinen Seminaren mitzugeben, eine Situation ist erstmal so, wie sie ist. Das, was mir entgegenkommt, damit darf ich umgehen. Völlig egal. Es verändert sich ja nicht, ob das Kind eine Diagnose hat oder nicht, weil der Moment ist ja, wie er ist. Und dann darf ich mit diesem Moment klarkommen. Und da finde ich, also war meine größte Schule wirklich dieses Aufwachsen in diesem System, dass es egal ist, was jemand irgendwie hat oder nicht, sondern dass wir im Moment mit dem umgehen dürfen, was auf uns zukommt, dass wir das nehmen dürfen. Und dann schauen, wie kann ich die Umgebung so gestalten, dass dieser Mensch in dieser Umgebung bestehen kann? Wo kann ich mir Hilfen holen? Und natürlich, klar, da braucht man die Diagnosen, weil man sonst die Hilfe einfach nicht bekommt oder die zuständigen Zahlungen. Aber der Moment, ich habe zum Beispiel ein Kind, das betreue ich schon richtig lange und sie hat jetzt eine Diagnose. Aber es verändert sich für mich ja nichts.
Genau.
So. Also es erklärt einige Sachen, aber wie ich mit dem Kind umgehe oder umgegangen bin bis hierhin, das verändert sich nicht, auch in Zukunft
dafür,
nicht.
Da brauchst du aber schon Fachwissen. Das, was die Alex das letzte Mal gesagt hat, von wegen, ich muss halt, wenn ich in einem Büro arbeite und es kommt jemand und da stehen drei Stühle, muss ich halt praktisch vorher auch wissen. Ne? Das ist dieses sensible Umgehen, dass es einfacher wäre für alle Beteiligten, wenn da ein Stuhl stünde.
Es wäre gut, wenn die Menschen so sensibilisiert wären. Also ich bin das einfach von zu Hause aus, weil ich ja mit Menschen aufgewachsen bin, die ganz viel Sensibilität brauchten. Mhm. Und ich habe ja gedacht, es wäre normal, dass alle Menschen so denken. Und das hatte mich ja damals wirklich erschüttert, als ich mein erstes Praktikum gemacht habe in der Kita und gedacht habe, wieso werden Menschen die ganze Zeit sanktioniert, so kleine, warum werden die so behandelt? Das war etwas für mich, was ich nicht verstanden habe und dann auch der Grund war, nicht Erzieherin zu werden, weil ich gesagt habe, das kann ich nicht und das möchte ich auf gar keinen Fall.
Und in vielen Teams wird ja Neurodivergenz immer noch entweder problematisiert oder bagatellisiert. Ne, und beides hat ja dieselbe Wurzel, nämlich das, was du sagst, Claudia, fehlende Sensibilität, um das mal ganz deutlich zu sagen. Ne? Und Sensibilität ist ja auch keine Methode, sie ist ja auch eine Haltung. Ne? Und sie entsteht ja nicht durch Schulung alleine, das können wir ja nicht lernen unbedingt, sondern sie entsteht ja durch Begegnung und Reflexion, also Selbstreflexion und auch
Selbstreflexion. Und Bereitschaft. Also
und Bereitschaft,
Sensibilität ist schon, also ja, genau. Selbstkritik ist ein ganz schwieriges Ding, weil bei Selbstkritik entdecke ich ja vielleicht, dass ich nicht so genial bin, wie ich mich selbst finde. Und dann ganz, ganz viel, glaube ich, ganz viel kollegiale Beratung, Teamfeedbacks und so weiter. Wenn aber jetzt jemand sehr sensibel ist, wenn es um Kritik von außen auch geht, dann wird es schon hochproblematisch. Ich glaube schon, dass Sensibilität nicht nur eine Haltung ist, sondern eine Fähigkeit. Und das kann man durchaus auch trainieren. Ich brauche aber dafür ganz viel Bereitschaft. Und da sind wir ganz schnell in der Vermeidung auch wieder, weil wenn ich sensibel bin, muss ich als allererstes mal mir selbst gegenüber sensibel sein. Mhm. Und wenn ich dann merke, ich bin nicht so toll, wie ich immer dachte, dass ich bin und ich habe da schwarze Löcher, dann wird's Eis schon dünn.
Ja, genau. Und es gibt ja viele Teams, in denen Kollegen vorschnell Verdachtsdiagnosen äußern. Das kenne ich ja zum Beispiel aus dem Bereich Schule, auch aus dem Bereich Kita. Da kriege ich
Puls.
Ne? Dann geschieht das oft. Und dann geschieht das aus meiner Sicht oft aus Unsicherheit und vielleicht auch, wenn ich es positiv nenne, oder wenn ich mit dem positiven Blick drauf gucke, nach einem Bedürfnis nach Erklärung. Ja?
Und also, Sicherheit, ne? Bedürfnis nach Sicherheit.
Ja, es gibt Sicherheit. Aber ich finde, statt vorschnell zu benennen, braucht es ja erstmal ein gemeinsames Verstehen. Ne? Und Vielfalt wird doch auch erst selbstverständlich, wenn wir aufhören, sie ständig zu hinterfragen, ne? Und beginnen, sie endlich zu respektieren. Nicht als Sonderfall, sondern als Grundbedingung menschlichen Miteinanders.
Ja. Ja.
Und Verdachtsdiagnosen im Kolleginnenkreis zu äußern, kann ganz tief verunsichern. Und vor allem die Eltern.
Die Eltern, also ich finde das fahrlässig. Also im Kita-Bereich, da, während du das erzählst, bei der Frage auch, habe ich schon gemerkt, jetzt werde ich werde nervös. Ich finde es ganz, ganz furchtbar, wenn Menschen, die auch, sorry, aber relativ ahnungslos sind, wenn es um gewisse Themen geht. Klassiker im Kita-Bereich ist ja ADHS. Und da zu sagen, das muss ja nicht mal ein besonders lebhaftes Kind sein, bei einem Kind, das sich nicht so verhält, wie man es gerne hätte, das hat bestimmt ADHS, das sitzt zu viel vom Rechner und die Eltern kriegen es ja sowieso nicht gebacken. Wenn ich im Raum bin, haben wir danach ein Gespräch. Relativ deutlich.
Und da geht es ja nicht nur um Sensibilität, sondern um professionelle Ethik, würde ich sagen. Ne?
Richtig, ganz genau. Und ich meine, man muss sich einfach auch mal klar machen, was das für Eltern bedeutet. Ne? Die Kinder sind einfach die Achillessehne der Eltern.
Auf jeden Fall.
Und wo wir vielleicht hier und da mal eine flapsige Bemerkung machen, aber bitte nicht, wenn da Eltern gegenüberstehen, ist auch nochmal was anderes, wenn ich es im kollegialen Austausch äußere und vielleicht einen Verdacht ausspreche. Aber diese Verdachtsdiagnosen finde ich hochgradig gefährlich, vor allem, wer sich ein bisschen mit Diagnostik auskennt, weiß, ADHS, also ich habe auch dieses ganzen Screenings natürlich, gerade wenn es um Diagnostik geht, gibt es ja bergeweise so Screeningbögen, aber eine ADHS-Diagnose zu stellen, ich glaube, das ist eine der schwierigsten überhaupt.
Ja, und deshalb braucht es auch in der Praxis, finde ich, Räume für Austausch, für Reflexion und vor allem auch für Supervision. Ja. Und nicht jeder Impuls muss ja sofort ausgesprochen und auch nicht jede Beobachtung sofort benannt werden. Ne? Aber es geht ja erstmal darum, erstmal innezuhalten und nachzufragen. Ja, also oder vielleicht lieber sowas sagen wie, ich mache mir Gedanken, weil mir etwas auffällt. Was wäre ein guter Rahmen, das gemeinsam anzuschauen?
Ja, und ich brauche, wenn du sagst Beobachtung, brauche ich natürlich in Fachkreisen auch das Wissen über Beobachtungsfehler. Ich sage nur Biografieeffekt. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass bei einer Beobachtung immer ein kollegialer Austausch stattfindet, weil es ist, niemand von uns kann objektiv beobachten, weil wir keine Objekte sind, sondern Subjekte. Fertig. Und es ist einfach, du hast vorhin so einen schönen Satz gesagt, ich habe ihn leider, konnte ich mir nicht merken. Wenn dann so der Haken dran gemacht ist, von wegen der, was weiß ich, der Xaver hat das und das. Und dann hat man nur noch diese Brille auf und sieht wirklich nur noch Diagnose und nicht mehr den Xaver als Mensch.
Genau, ja. Genau.
Und wie kommen wir denn da raus, Alex? Was machen wir denn da?
Es geht nicht darum, ob jemand anders ist, sondern darum, ob wir bereit sind, unser Denken zu verändern. Ne? Und vielleicht beginnt ja genau da eine neue Form von Selbstverständlichkeit. Also Gerald Hüther hat ja mal gesagt, das muss ich gerade mal überlegen, der hat gesagt, die Würde des Menschen besteht nicht darin, einer Norm zu genügen, sondern darin, einzigartig zu sein.
Oh ja, also ich mag ihn ja total gern, den Herrn Hüther, gell?
Ja, der sagt echt schlaue Sachen.
Der sagt schlaue Sachen. Das ist auch ein unglaublich großer...
Er bringt die Sachen immer so schön auf den Punkt.
Ja, und
ja, und so trocken, auch, ne? So selbstverständlich.
Genau.
Ja, ja, ja. Gefällt mir gut.
Es bedeutet, es braucht halt, ich habe noch eine Frage, es braucht halt unfassbar viel Mitgefühl mit sich und mit dem Gegenüber.
Ja,
das stimmt.
Es ist so viel einfacher, glaube ich. Ich meine, wir alle haben Schubläden. Es gibt Menschen, die haben halt drei, manche haben zwei, gell? Manche haben schwarz und weiß. Dann gibt es welche, die haben noch grau.
Und dann gibt es halt Männchen, die, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, es gibt so Apothekerschränke von vor keine Ahnung wie vielen Jahren mit diesen ganz vielen kleinen Schubläden. Mhm. Und ich sage immer, je mehr Schubläden jemand hat, desto diverser ist er wahrscheinlich, desto offener ist er in der Haltung. Und wir alles sind, so funktioniert unser Hirn einfach. Wir lernen jemanden kennen und dann kommt er sofort in eine Schublade. Und ich glaube ja, eine meiner Definitionen von Intelligenz ist für mich jemand, der so eine Schublade auch wieder aufmacht, das, was da drin ist, rausholt und dann nochmal guckt, passt es oder in welche Schublade kommt jemand? Wir brauchen ja dieses System in unserem Kopf, dass wir einfach Kategorien bilden. Aber die Kategorie von wegen nicht normal oder die Kategorie krank oder die Kategorie anders, anders sind wir alle. Ich bin ja gerade an einem neuen Büchlein und ich habe es letztes Mal, glaube ich, sag's nochmal. Das Buch beginnt mit einer Frage, was ist normal? Mhm. Und da haben wir, glaube ich, ich weiß nicht, ob man damit jemals fertig werden kann. Wahrscheinlich nicht. Vielleicht ist Diversität deshalb auch so schwierig für viele Menschen, weil sie so dieses so, ich weiß gar nicht, wie sage ich es jetzt? Helft mir mal. Ist noch jemand da?
Ja, wir sind da, wir lauschen.
Ihr denkt mit. Weil das so einen Anspruch ist, von wegen so, ich bin offen für alles, wo ich mir denke, so, denk halt nicht drüber nach, leb's halt einfach.
Du und Anke, das ist in Deutschland so. In anderen Ländern.
Ah, okay.
Ne?
Ja.
In Übersee oder in England oder in den skandinavischen Ländern ist das, finde ich, gar nicht so. Da ist es, da ist es irgendwie, also ich sage mal in Anführungszeichen normal, dass Kinder inklusiv beschult werden. Das ist überhaupt keine Frage mehr. Da muss man
von
sich auch
Kanada weiß ich es, ja.
Ja, und ja, Kanada, ja, genau. Ja. Ja. Das ist irgendwie, finde ich, in Deutschland besonders schräg.
Weil in Deutschland, ich weiß es nicht, ob es so ist, es ist jetzt eine Idee. Vielleicht ist es in Deutschland immer noch besonders wichtig, dass wir so, ich nenne es immer, die Kinder in Förmchen pressen, damit wir viel Kontrolle haben, weil ja einfach viel Angst da ist und dieses Bedürfnis nach Sicherheit. Wenn ich Kinder kontrolliere, dann habe ich sie im Griff. Und dann kann ich sie führen.
Aber dann verlasse ich den Weg des Vertrauens
und des Zutrauens. Ja, richtig. Aber aber der Weg des Vertrauens und Zutrauens ist ja mit Unsicherheit auch verbunden. Und mit Unsicherheit ist, glaube ich, da wirklich ein gutes Wort. Mhm. Und ich glaube einfach, dass es geht auch immer so um dieses Thema Perfektion, gell? Von wegen, ich habe im Kopf, wie ein anderer zu sein hat. Was ein anderer zu sagen hat, wie ein anderer denken muss, weil ich bin richtig und alles andere ist falsch.
Wir lernen aber über die eigene Erfahrung. Ja, das wird oft vergessen. Ja. Das passt nicht zur Kontrolle.
Ja. Das stimmt, das passt nicht zur Kontrolle. Ich hatte gestern mit der Mutter meines Babys, haben wir Sandkasten geplant und dann hat sie gesagt, ja, oder wir könnten auch Mais in den Sandkasten tun. Und ich so, nee, Mais passt zu gut in Nasenlöcher. Wir nehmen Sand. Und ich habe aber auf die Idee wäre ich noch gar nicht gekommen, dass man auch Mais nehmen könnte. Und da denke ich mir auch, das ist ja auch nichts anderes, wie ich denke jetzt drüber nach, was ist denn besser für, Achtung, in ein paar Jahren. Ich plane natürlich schon für in ein paar Jahren. Wie könnten wir denn zum Beispiel verschiedene Stoffe in diesen Sandkasten tun, Sensorik und so weiter? Mhm. Und vielleicht sollten wir einfach weniger über Mais und Sand nachdenken, sondern vielmehr von wegen, wie können wir denn einfach eine Umgebung gestalten, insgesamt, nicht nur in Kitas oder in Einrichtungen, überhaupt die Welt. Wie können wir denn die Straßen, die Feste, die Gärten, keine Ahnung, die Mülltonnen gestalten, so dass wir einfach Barrieren total abbauen.
Mhm. Ja, ganz genau.
Barrieren im Außen total abbauen, aber wir könnten ja damit starten, die inneren abzubauen und dem Menschen mit Respekt zu begegnen. Ja. Wenn ich sehe, was jetzt meine Kleine, also auch wenn ich irgendwo bin und die Diagnose halt jetzt steht, so die Blicke und auch teilweise Äußerungen, die ich so mitbekomme, das ist ganz schlimm.
Mhm. Ach so, erzähl, ja, deswegen was ist die, magst du mal ein Beispiel erzählen?
Ich mag jetzt, ja, also ich nehme lieber ein Beispiel von mir und meinem Bruder, da habe ich auch genug. Ja. Wenn ich, oder ich fand es auch, ich sensibilisiere oder habe meine Kinder sehr dafür sensibilisiert, dass sie, wenn sie etwas spannend finden, wenn zum Beispiel ein Kind, ein Baby, einen Helm anhat und ein kleines Kind dann sofort fragt, ach, guck mal, das Baby hat einen Helm an. Dass ich dann sage, ja, das habe ich auch schon gesehen. Und die Mama sich dann auch richtig freudig zu einem wendet. Dann kann ich in einer, dann kann ich, wenn es sich ergibt, nachfragen, aber die Mama dann auch reden lassen. Und ich merke, dass das so schön ist, wenn man sich gesehen fühlt und nicht jeder wegguckt, so, das ist irgendwie was Komisches, ich sag mal jetzt nichts oder schau jetzt mal weg. Und ich war letzte Woche mit einem meiner Tageskinder bei IKEA und da war tatsächlich ein Baby im Tragetuch mit Helm. Und die Kleine fand das sehr spannend und wollte das unbedingt herausfinden, warum denn dieses Kind einen Helm anhat. Und dann habe ich gesagt, dann komm, wir gehen mal zur Mama und fragen die Mama mal, warum das Kind einen Helm anhat. Und das haben wir dann auch gemacht, weil die Mama hat ja die Blicke gesehen. Die hat ja gespürt, dass dieses Kind ständig sie angeglotzt hat. Und ich habe dann nachher noch mit der Mutter gesprochen und dann sagte sie, ihr tut es gut, wenn die Menschen nicht so tun, als gäbe sie nicht, gäbe es sie nicht oder schauen halt weg. Ich weiß noch, wenn ich mit Josip irgendwo war und der hat ja immer komische, ne, also auch schon wieder die Bewertung, er hat einfach Geräusche gemacht, die nicht so häufig anzutreffen waren. Und wenn ich mit ihm auf dem Spielplatz war und ich habe gesehen, dass andere Kinder oder Eltern irritiert geguckt haben, ich bin dann so ganz proaktiv und habe gesagt, er hat das und das und er kann nicht sprechen und das ist seine Art, sich auf sich aufmerksam zu machen. Eigentlich möchte er nur sagen, dass er auch gerne auf diese Schaukel möchte. So, aber, und dann hat man sofort Brücken gebaut, sofort. Man ist mit den Menschen ins Gespräch gekommen. Manchmal habe ich dann auch, wenn es mir wirklich auf den Driss ging, auch gesagt, boah, glotz nicht so blöd, das war dann weniger Brücken bauen. Das war dann einfach meine Hilflosigkeit. Das war dann Stacheldraht hoch 10 ziehen. Aber so, weil ich sage, ja, frag doch einfach und dreh dich nicht weg oder setz dich nicht weg, wenn hier ein Kind neben dir sitzt, was halt viel pustet und so. Sei neugierig auf das, auf die Diversität, die um dich herum ist.
Haben da Menschen Angst? Haben sie, ja, dass sie absolut andere Menschen nerven, dass sie zu neugierig sind? Dass sie, wo kommt die Angst her, zum Beispiel zu fragen, warum hat das Kind einen Helm auf?
Ich glaube, dass sowas auch anerzogen ist, dass man mit Kindern nicht offen über Diversität spricht, dass man Kinder auch davon weghält. Ich habe ja das Glück, dass ich Diversität in meiner Familie habe und einmal Hausbucken und man hat Diversität hoch und runter. Und meine Kinder haben das natürlich schon früh mitbekommen und waren immer sehr offen für alles. Und es hat ihnen auch im Leben sehr geholfen, dass sie ganz neugierig immer auf Menschen zugehen, völlig egal, was da entgegenkommt.
Naja, ist es die Angst vor wegen, das ist nicht normal, da gehe ich weg, davor habe ich Angst, wo kommt's her?
Ich glaube, das ist auch ein Thema von Sozialisation. Also ich bin auch aufgewachsen mit Sätzen wie, das fragt man nicht, das sagt man nicht, das macht man nicht.
Ja. Ich auch. Ich auch.
Einfach, was sollen die Leute denken, wenn du sowas machst?
Ja, ja.
So.
Ja, ja.
Das sitzt
hat's dich je interessiert?
Drin. Nein.
Ja, okay, danke. Naja, das, aber schau, ich meine, das ist nämlich genau das Thema. Ich bin auch aufgewachsen mit, das tut man nicht, was sollen die Leute denken? Und da habe ich mir schon immer gedacht, das geht mir so rechts und links an meinem wundervollen Hintern vorbei.
Aber ist das nicht schön, dass wir alle drei das natürlich erlebt haben, weil wir ja auch ähnlich sozialisiert sind natürlich. Und wir alle drei damals schon bockig genug waren, um zu sagen, mache ich aber trotzdem und jetzt hier sitzen.
Genau.
Das ist auch schon, ist ja, schon auch spannend.
Interessant.
Einfach nur mal so als Feststellung.
Ich finde das total spannend, weil Ich frage mich nämlich, wo gerade Menschen, die auch so in unserem Bereich arbeiten, woher denn dann diese Haltung kommt, von wegen, gucke ich nicht hin, akzeptiere ich nicht, will ich, dass ins Förmchen passt? Was ist denn da? Sind es vielleicht Menschen? Ich glaube, wir drei wurden auch so sozialisiert, dass wir sehr früh schon sehr viel erlebt haben. Und ich denke mal, wenn du so eine, Achtung, Vorurteil, Claudia weiß, was jetzt kommt. Ich weiß, dass du es weißt, was jetzt kommt. Wenn du so eine Ponyhoftochter bist und im Prinzip das Leben immer total glatt läuft, alles süß, alles schön, dann musst du dir das vielleicht im Erwachsenenalter erarbeiten und bist dann im Prinzip in so einem Extrem gefangen, dass du, dass Diversität eben nicht Normalität ist, sondern dass du dann dagegen oder dafür kämpfen musst. Kann das sein? Was glaubt ihr?
Das glaube ich schon. Also ich habe auch als Kind immer schon so einen großen Anteil in mir gehabt, der einen hohen Gerechtigkeitssinn hatte und der eine, der irgendwie andere Menschen angezogen hat. Also ich bin ja aufgewachsen mit dem Satz, das Kind ist nicht normal.
Ja, ja, ich auch.
So, und, ja, klar. Und ich habe aber immer ein Gespür für besondere Menschen gehabt und habe die auch offenbar angezogen. Also deswegen, und da, wenn jemand gesagt hat, das macht man nicht, da fragt man nicht. Ich fand es aber interessant und mir ging es ja um den Menschen und nicht darum, was andere über mich denken.
Ja. Ja. Und aus reiner, also, wie gesagt, aus reiner Erfahrung weiß ich, dass das, natürlich sind auch da Menschen unterschiedlich, aber aus meiner Erfahrung weiß ich, dass es mir immer gut getan hat, wenn jemand offen, unwissend, aber offen auf mich zugekommen ist und nicht trennend und unwissend. Also die Unwissenheit bleibt ja. Aber wenn jemand dann offen vor mir steht und auch gesagt hat, du, ich habe da jetzt auch gerade Berührungsangst. Aber dazu gehört ja, dass man sich auch selber in der Lage ist, wahrzunehmen und das dann auch sieht und ohne Angst sich einem anderen gegenüberstellt. Also das bedarf ja auch da wieder einer ganz großen Eigenreflexion. Und wenn ich sehe, wenn ich zum Beispiel mit meinem Bruder, er hatte sich kürzlich die Hüfte gebrochen und ich war mit ihm im Krankenhaus und mit seiner Betreuerin, er hat eine sehr nette Betreuerin, die er sehr, sehr mag. Und das ist immer sehr wichtig, dass er Vertrauen hat. Aber dort bin ich ja auch geschultem Fachpersonal gegenübergetreten. Und es ist ein, es ist also ein Tag in der Klinik, OP-Vorbereitung mit einem autistischen Menschen. Da ist es Schule. Mein Gott, ich weiß nicht, wie viel man noch lernen kann über sich, über den anderen, über Kommunikation, über Räume schaffen, über Grenzen setzen, über Klarheit. Also das ist wirklich Bootcamp. Und da erlebe ich ja auch, und das sind so Nuancen, wenn ich dann wirklich einem Professor sagen muss, wissen Sie, es hängt jetzt von Ihnen ab, ob er sich diesen Zugang legen lassen wird oder nicht. Und ich habe eben gesehen, dass eine, es war eben eine Ärztin da, eine ganz junge Ärztin, sie hat einen Draht zu ihm. Kann sie das bitte machen? Und wenn er das zulässt, dann funktioniert es. Wenn er aber irgendwie, da weiß ich nicht was, nee, geht jetzt aber hier so nicht, dann läuft die ganze Nummer nicht. Da müssen wir alle miteinander arbeiten oder so Dinge wie, er muss jetzt den OP-Kittel anziehen. Jetzt. Und dann gucke ich ihn an und sehe schon, dass der kurz vorm Ausrasten ist. Und ich dann sage, der wird den OP-Kittel jetzt nicht, ja, muss er aber. Er wird es aber nicht tun. Können wir da eine Lösung finden gemeinsam? Ja, nee, also wir müssen jetzt schon den OP-Kittel hier anziehen, sonst kommen wir hier nicht weiter. Und dann sich dann auch durchsetzen, die Person mal zur Seite nehmen und zu sagen, ja, ich kann das jetzt gerade gut verstehen, aber wir kommen hier nicht weiter. Wir müssen jetzt eine Lösung finden und wir müssen ihn in den Fokus nehmen. Und er hat jetzt Angst. Und wenn ich ihm jetzt den Pullover ausziehen will, dann kann es sein, dass es ja völlig eskaliert. Wir haben es dann am Ende so gelöst, dass er wurde vorsediert, damit er sich überhaupt die Zugänge legen lässt. Und da habe ich gesagt, das ist doch ein prima Moment, ihm den Pullover aufzuschneiden, auszuziehen und ein Hemdchen anzuziehen. Können wir das so machen? Kann ich mit in den Vorraum? Ja, also das weiß ich nicht, ob das geht. Und ne, aber dann waren die Dinge halt möglich. Aber du musst unglaublich viel machen, bis die Menschen bereit sind, da mitzugehen. hat dann auch funktioniert und er brauchte, ne, dann, ich habe dann, sagt dann auch, was machen wir denn, wenn er wach wird? Können wir auch darauf mal gucken? Ich weiß nicht, ob eine 1:1 Betreuung dann hier sein wird. Sie können ihn also unmöglich mit jemandem auf ein Zimmer legen. Und dann so, ja, also wir haben hier nicht irgendwie Einzelzimmer für jeden. Der Sache, es geht ja jetzt nicht darum, dass jeder ein Einzelzimmer bekommt, aber ich stelle mir gerade vor, da liegt vielleicht ein frisch operierter Mensch und dann legen sie meinen Bruder daneben, der vielleicht völlig ausrastet. Das müssen sie im Blick haben. Was wollen sie dann tun? Also es ist so, bis man die dann so weit hat, da wirklich ein Stück weit mitzudenken, wie gestalten wir jetzt die Umgebung, dass es funktioniert. Und das ist alleine Haltung. Das ist nur eine Haltung. Manchmal muss man auch Menschen wechseln, wo ich sage, wir kommen jetzt hier nicht weiter, können Sie mir jemand anderen an die Seite stellen.
Es kommt zur Haltung vielleicht auch, Frage an Alex, ist es manchmal einfach auch Unwissenheit?
Ja, auf jeden Fall. Es ist Unwissenheit bei gleichzeitigem Misstrauen auf das Gegenüber, weil Familie und auch Eltern, also meistens sind ja die Eltern mit in der Klinik zum Beispiel, da wird nicht drauf vertraut. Da heißt es, mein Gott, die Eltern. Also ich erinnere mich auch noch, als wir in der Klinik waren, also in der Zahnklinik zum Beispiel, dass wir bei einigen Bewohnern gesagt haben, er braucht hier die dreifache Dosis. Nein, das geht schon. Und wir haben gesagt, also dann sitzen wir morgen früh noch hier. Ne? Weil er hat so viel Angst und er ist so angespannt, der drückt das weg. Und da hat man uns auch nicht geglaubt. Es hat dann ein paar Jahre gedauert, bis, sag ich mal, die Ärztin gesagt hat, alles klar, ich weiß Bescheid. Ne? Aber das hat einfach gedauert. Und in der Zeit liegt dieser hilflose Mensch, ne? Der autistische hilflose Mensch liegt plötzlich da und ist dem System ausgeliefert, wo es einfach nur darum geht, meine Güte, ich kenne dieses Kind oder diesen Menschen und ich weiß, was ihm gut tut und ich weiß auch die Reaktion, ne, die kann ich schon vorhersehen. Warum wird dem nicht geglaubt? Also das ist, ich meine, ich kann, natürlich habe ich Verständnis für Abläufe in der Klinik und so weiter. Ne, das hält alles natürlich auf, aber es nutzt ja nichts, wenn ich Druck mache, dann wird es ja schlimmer. Ne, also das auch, mit Sicherheit, genau.
Ich hatte auch so Standesdünkel, ist mir gerade so gekommen, wo ich mir vielleicht möchte ja auch jemand, dessen Hauptjob einfach jetzt Arzt in einer Klinik oder Zahnarzt oder was auch immer ist, Eltern oder auch Betreuer, Betreuerinnen nicht so gern ernst nehmen, weil ich lasse mir doch nicht in meine fachliche Suppe spucken.
Ja, Macht.
Macht, ja.
Und ich habe das, also diese, dass diese
besser wissen. Ne? Ich weiß es besser als du, Mutter oder Schwester.
Ja, ja.
Besser diese wissen. Zahnarzt, ja, bin, ja. Diese Zahnarztsituation.
Ja.
Ja, eben besser wissen, genau. Und nicht zugeben wollen. Ja, okay, ich weiß es besser und das verändert, mein Besserwissen verändert sich ja nicht dadurch, dass ich, oder ich werde ja nicht dümmer dadurch, dass ich mir anhöre, was du zu sagen hast. Und dann können wir vielleicht im besten Fall unser beider Wissen zusammentun und eine noch optimalere Lösung finden.
Das wäre die Traumvariante, ja.
Weil, ne, so viele lassen sich das, ich lasse mir doch von dem nicht auf der Nase herumtanzen. Aber vielleicht mal hingucken, was will der mir denn sagen? Was will denn das? Oder wenn Eltern zum Beispiel sagen, wissen Sie, mein Kind braucht manchmal, bevor er rausgeht, nochmal eine Banane oder irgendwas. Weil wenn der Hunger hat und vielleicht das Frühstück schon so lange vorbei ist und er vielleicht nicht genug gegessen hat, dann dreht er am Kabel. Und dann gibt man diese Information in die Kita und dann denkt man, aber ja klar, als ob ich hier jeden Einzelnen fütter. Und es wäre so einfach, da hinzugucken und zu sagen, ah, oh Ben, ich sehe schon, magst du kurz mit mir in die Küche kommen? Magst du eine Banane oder vielleicht auch noch ein Stück Brot oder so? Und dann mit dem Kind rausgehen. Aber das sich mal anzuhören und sagen, ich bleibe ja in meiner Fachlichkeit, ich bleibe in meiner Kompetenz, auch wenn ich die Meinung eines anderen annehme und stehen lasse, darf ich ja trotzdem meine behalten.
Da glaube ich ja, dass sich Menschen sehr gerne an einem System festhalten und sagen, das System ist schuld. Und es mag schon sein, wir haben natürlich, haben wir strukturell große, große Themen, die wir auch bitte irgendwie lösen. Nur innerhalb der Struktur, innerhalb des Systems, habe ich durchaus die Möglichkeit, mein Verhalten zu variieren und meine Haltung sowieso. Das erzählt mir keiner. Mhm. Das, also meine Haltung mache ich und sonst gar niemand.
Mhm. Absolut.
Ja. Gibt es eigentlich noch Fragen? So rein noch
Fragen.
Wir haben Fragen. Wenn wir noch Fragen haben, müssten wir...
Wir haben Fragen, aber keine Zeit mehr.
Also wir werden keine
neue Fragen mehr machen.
Das heißt,
können.
Du musst wiederkommen.
Wie ja, schade. Aber vielleicht noch mal kurz zum Abschluss, weil ich finde das ein total wichtiges Thema. Ne? Und das ist ja auch das, was Ärzte machen oder Krankenschwestern, passiert natürlich auch in der Kita oder in der Schule. Und es ist einfach so, dass viele Fachkräfte im Alltag sprachlos sind, ne? Weil es dort eben nicht nur um Fachwissen, sondern um die Begegnung mit echten Emotionen geht. Und das macht uns ja verletzlich. Ne? Und da ist, also Praxistransfer bedeutet dann nicht, dass wir alle Antworten haben müssen, sondern dass wir den Mut haben, uns einzulassen, auch wenn wir nicht perfekt sind. Ja? Und also, dass auch ein Arzt einfach durchatmen darf und sagt, okay, da weiß ich gerade, kenne ich mich gerade nicht aus und ich vertraue darauf, was das Gegenüber mir sagt. Ne?
Das wäre für so viele Themen in diesem Leben die Lösung, dass man einfach offener durch die Welt geht und sich erstmal anhört, was ein anderer sagt und versucht zu verstehen, wie der das meinen könnte. Wenn man es nicht versteht, kann man nachfragen. Du, da hätten wir Frieden auf der Welt.
Ja. Tja, und was bedeutet das, hinzugucken, was es mit mir macht, was der andere sagt? Ja. Wenn ich ein Machtthema habe, weil ein Angehöriger irgendetwas über die Person sagt, egal ob Kita, Krankenhaus, wo auch immer, dann darf ich irgendwann mal feststellen, das begegnet mir häufiger, dieses Thema. Und da darf ich mal hingucken, was ist denn da los? Wo habe ich denn da, wovor habe ich denn Angst? Wo ist denn da ein Bedürfnis von mir nicht erfüllt? Was muss ich denn da tun, damit ich mich dem öffnen kann, was mein Gegenüber sagt?
Das ist genau der Punkt. Was macht, Claudia, damit haben, das haben wir in jedem Podcast, nicht in jedem, aber in sehr vielen. Es ist letztendlich, es ist immer das eigene Thema, um das man sich kümmern darf.
Immer.
Mhm. Ja. Ja, genau.
Weil der Arzt, der es annehmen kann, wenn ich sage, ich gehe mit in den OP oder sagt, oh, das irritiert mich gerade, aber was ist nochmal der Grund dafür? Und oder jemand, der sagt, um Gottes Willen, ich lasse mir doch hier nichts sagen, ich bin schließlich wer? Und jetzt kommt hier jemand daher und will mir Vorschriften machen, der hat vielleicht ein Autoritätsproblem.
So und, wie mein Auto. Mein Auto wollte mir mal sagen, dass ich nicht rückwärts fahren soll. Hatte ich ein Autoritätsproblem, habe ich mir gedacht, lass mir doch von einem Auto nicht. Danach hatte ich ein anderes Problem, aber nicht mehr das Autoritätsproblem.
Ja, eben. Und das ist ja gut, dass du es jetzt nicht immer machst, bei jedem Piepsen. Stell dir mal vor, du würdest bei jedem Piepsen, jedes Mal, wenn das Auto rückwärts fährt und es piepst und du sagst, und donnerst, also irgendwann musst du dir mal die Frage stellen, dass das wahrscheinlich nicht an den Dingen liegt, die um dein Auto herum sind in einer Großstadt und dass du die nicht alle entfernen kannst, damit du friedlich rückwärts fahren kannst, sondern warum es dich so anteasert.
Weißt
und
du,
im
was
Grunde
ist
genommen
schön?
Ist das eine ganz tolle, ganz, ganz, ganz tolle Metapher.
Ja, das da, finde so ich auch. Ja. Und weißt du, was das Schöne an der Sache ist und mein scheinender Moment ist, ich habe es nur ein einziges Mal gemacht und habe es sofort verstanden.
Oh, Anke. Ach, ich bin ja so froh, weil sonst würdest du nicht so ein schönes Auto fahren.
Ja,
wahrscheinlich
schon
hättest du keinen Führerschein mehr.
Auch möglich. Danke, Alex.
So. Ja, sehr gerne.
Mein entscheidender Moment ist heute, dass du da bist und dass du vor allem, dass du wiederkommen wirst, weil wir haben noch Fragen. Und vielleicht im Sommer, vielleicht im Herbst, aber ich freue mich, dass du bereit bist, hatten wir ja vorhin geklärt. Das ist so wertvoll, dass du da bist. Und Alex, danke für deine so unglaublich wertvolle und wichtige Arbeit und für deine Sturheit und für deine Kraft und für dein Sein.
Oh, das ist eine Liebeserklärung. Vielen Dank.
Ja.
Vielen Dank. Ach, und mein scheinender Moment Oh je, wo soll ich anfangen? Also es gab so viele. Also ich finde, dass wir gut zusammen sprechen können und dass wir an so Punkte kommen, die auch nachträglich nochmal zum Nachdenken anregen. Und was mir so die ganze Zeit auch jetzt in Bezug auf diese Ärzte und Gedöne war, in den Kopf kam, war so ein Satz, also wenn ich mich selber nicht verliere, kann ich doch andere besser halten. Ne? Und wenn ich selber mal einen Schritt zurücktreten darf und vertrauen darf, was Menschen, also Familienmenschen mir über das autistische Kind sagen, dann kann ich einen Raum schaffen, in dem dieser Mensch besser gehalten werden kann. So, das war mein entscheidender Moment.
Kalendersprüche ohne Ende.
Kalendersprüche ohne Ende. Moment. Meiner wird kurz, weil ich so beseelt bin. Und mein entscheidender Moment ist der Praxistransfer. Wie kriegen wir das in die Praxis, was wir vielleicht schon oft im Gefühl haben? Und in der Praxis sind vielleicht noch mal viele Hürden, viele Zäune, wo man Brücken bauen darf und immer wieder diesen Praxistransfer machen. Und ich gehe noch mal an den Anfang, wo du sagtest, Alex, einfach machen, dranbleiben, immer weitermachen, Dröpke für Dröpke oder steter Tropfen höhlt den Stein oder wie auch immer. Und danke, dass du da warst und danke, dass du wiederkommst. Also wir gehen jetzt einfach mal davon aus, Alex.
Sehr gerne. Aber ich hätte noch zum Praxistransfer einen abschließenden Satz, weil ich das so wichtig finde. Weil der Praxistransfer ist ja kein Sprint. Ne? Das ist ja kein Sprint, sondern das ist ja, ja, ich sag mal, ein Muskel, der wächst, ne? Wenn wir ihn immer wieder bewusst einsetzen. Also zum Beispiel, und deswegen ist auch in Einrichtungen wie Kitas Teamreflexion wichtig, Fallbesprechung und auch ehrliche Dialoge. So, das war das Schlusswort.
Ja, sehr hilfreich. Dankeschön, Alex.
Gerne. Danke, Alex. Shine on.
Shine on, ihr Lieben.
Shine on, ihr Lieben.